Deutschlandfunk. Der Tag.
Willkommen zu Der Tag mit Dirk-Oliver Heckmann. Der USA-Nordkorea-Gipfel in Hanoi, der hat uns ja auch hier im Podcast intensiv beschäftigt, wie Sie gehört haben. Da ist ein Thema so ein bisschen unter den Tisch gefallen, wie ich finde, der Dopingskandal bei der nordischen Ski-WM in Seefeld nämlich. 9 Personen wurden am Mittwoch festgenommen, darunter 5 Sportler. Einer, den trafen die Beamten sogar in flagranti beim Blutdoping an. Die Ermittler filmten ihn bei der Festnahme und ein Video davon ging heute durchs Netz. Zugleich verdichten sich die Hinweise darauf, dass das nicht alles sein dürfte. Zu dem Thema kommen wir gleich. Zuerst aber, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg war heute in Hamburg bei der Fridays for Future Schülerdemo. Bildungsministerin Anja Karliczek von der CDU, die hat das heute zum Anlass genommen, darauf hinzuweisen, dass es eine Schulpflicht gäbe und Protest in der Freizeit stattzufinden hat. Das fanden die Schülerinnen und Schüler in Hamburg nicht so witzig.
Wenn wir nicht zur Schule gehen, dann zählt das auch ein Zeichen. Wenn wir an einem Samstag hierher kommen würden, dann würde die Aufruhr darum natürlich viel kleiner sein. Also somit kann man noch viel mehr, glaube ich, zeigen, wie wichtig einem das ist.
Streik in der Schule, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf eure Politik. Streik in der Schule, Streik in der Fabrik.
Die Fridays for Future Schülerdemo heute in Hamburg mit hohem Besuch mit Greta Thunberg, der 16-jährigen schwedischen Schülerin, die die wöchentlichen europaweiten Proteste überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte. Bundesbildungsministerin Karliczek, sie hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute ein Interview gegeben. Sie meint, dass Schüler sich für Klima- und Umweltschutz engagieren, begrüße sie sehr. Trotzdem gelte, Zitat, auch unterstützungswertes Engagement gehört in die Freizeit und rechtfertigt nicht das Schulschwänzen. Zitat Ende. Axel Schröder in Hamburg, du warst heute bei der Demo dabei. Wie ist dieser Satz bei den Schülerinnen und Schülern angekommen?
Ja, also die Schülerinnen und Schüler, die interessiert das herzlich wenig. Also die setzen halt tatsächlich darauf, wie die Schülerin das eben schon sagte, auf diesen gezielten Regelverstoß und sagen sich, naja, ansonsten würde es eben niemanden interessieren. Und da diese Fridays for Future ja jetzt schon seit einer ganzen Weile laufen und heute auch wieder angekündigt wurde, am 15. März ist bundesweit dazu nochmal aufgerufen. Also das wird so weitergehen. Bisher scheinen die unbeeindruckt davon zu sein.
Okay, wie ist es in Hamburg? Müssen die Schülerinnen und Schüler mit Konsequenzen rechnen, wenn sie demonstrieren, wenn sie streiken, in Anführungszeichen?
Ja, das müssen sie, natürlich. Also ich habe vorhin mit dem Schulsprecher gesprochen, der stand auch am Rande dieser Demo, hat sich das Geschehen angeguckt und der hat gesagt, ja klar, es gibt dann 0 Punkte mündlich, wenn man dann an dem Tag fehlt und das wird vermerkt und die Eltern werden informiert und am Ende kann das natürlich auch in die Zeugnisnote einfließen. Aber auch das scheint bislang niemanden zu beeindrucken.
Greta Thunberg war also heute mit dabei in Hamburg. Wie war die Stimmung, was ist da abgelaufen?
Ach, die Stimmung war sehr ausgelassen und ich hatte den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler selbst so ein bisschen überrascht sind. Mensch, wir sind verdammt viele und wir marschieren hier durch Hamburg und die Polizei sperrt die Straßen ab. Über die Boxen, über die Lautsprecherboxen lief immer Musik, es war gute Stimmung, es gab Sprechchöre und da habe ich auch nicht gespürt, dass irgendjemand da Skrupel hätte. Nein, es ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Stimmung gewesen. Natürlich gewaltfrei. Das sind Schülerinnen und Schüler, die demonstrieren für mehr Klimaschutz. Und die waren hellauf begeistert, dass eben Greta Thunberg heute dann kommt und waren sehr, sehr gespannt, was sie da zu erwarten haben.
Und wie war die Ihre Botschaft?
Na, Ihre Botschaft, die ist ja relativ klar. Ihr Politiker, ihr tut nichts, ihr macht eure Hausaufgaben nicht. Und also müssen wir das in die Hand nehmen. Es geht um unsere Zukunft und wir wollen den Planeten so erhalten, dass wir auch in Zukunft hier gut leben können. Und das ist ja die ganz einfache Botschaft von Greta Thunberg. Und die verfängt, und dafür hat sie natürlich auch viel Applaus bekommen. Unterstützt wurde sie dann noch natürlich von den Schülerinnen und Schülern mit den Redebeiträgen von Schülern aus Pinneberg, aus Berlin, aus Lüneburg und auch der Klimaforscher Mojib Latif kam auf die Bühne und hat gesagt, toll, dass ihr da seid, ich habe die Zahlen, ich bin Wissenschaftler, ich weiß, wovon ich rede, macht weiter so.
Axel, die Tagesschau, die hatte in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, getwittert, Greta kommt nach Hamburg, dazu ein Foto von ihr, so leicht von unten fotografiert. Das hat zum Teil Kritik ausgelöst, nach dem Motto, das ist irgendwie eine Jubelmeldung. Gibt es mittlerweile schon sowas wie einen Personenkult um Greta?
Den Eindruck habe ich nicht. Also auch wenn natürlich die Schülerinnen und Schüler heute gesagt haben, ach, jetzt kommt noch ein Redebeitrag aus Pinneberg oder Lüneburg. Wir wollen doch Greta hören. So war das doch einigermaßen entspannt. Und Greta Thunberg selber hat sich so kurz gefasst, dass ich wirklich überrascht war. Das waren maximal so zwischen 5 und 10 Minuten hat sie geredet. Und danach kamen andere Redebeiträge. Also man hatte auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass sie selbst irgendwie einen Personenkult befördern würde, sondern hat sich eher zurückgenommen und hat danach auch den anderen wieder die Bühne überlassen. Also den Eindruck habe ich nicht. Also sie wird schon bewundert für ihren Mut, dass sie das ausspricht. Und ich meine, dass sie so einen Auftritt in Davos vor den Mächtigen und Reichen der Welt hingelegt hat und einigermaßen entspannt da ihre Botschaft losgeworden ist. Das bewundern die Schülerinnen und Schüler schon. Aber von einem Personenkult würde ich da nicht reden.
Andere Frage ist, was dann die Medien oder bestimmte Medien daraus machen. Das hat man da nicht unbedingt selber in der Hand. Letzte Frage an dich, Axel. Was ist von diesen Protesten zu erwarten? Du hast mir gerade erzählt im Vorgespräch, du hast den Protestforscher Wolfgang Kraushaar getroffen, der da auch mit dran gelaufen ist. Was war sein Eindruck?
Naja, Herr Kraushaar wollte sich nicht wirklich äußern. Der hat gesagt, ich bin hier als Beobachter und ich möchte nicht immerzu ein Interview geben. Aber wir kamen ins Gespräch und er sagte, es gibt durchaus Parallelen zu Protestbewegungen Anfang der 80er Jahre. Ich habe gesagt, na, vielleicht ist es sowas wie No Future. Anfang der 80er Jahre war das ja so ein Slogan, wo die Jugend gesagt hat, was macht ihr mit unserer Zukunft? Wir haben Angst vor Atomkrieg, wir haben Angst vor Atomenergie, wir wissen nicht, wo wir mit dem Müll hin sollen und wir haben Angst um unsere Arbeitsplätze. Und dieses Gefühl, dass die Politik sich nicht kümmert um ein sehr zentrales Anliegen, das ist heute wieder da. Und wie bei Atomkraft oder Atomkrieg geht es gar nicht mal so sehr um eine akute Gefahr, die mich jetzt in diesem Moment betrifft, aber um eine, die kommt. Und anders als zum Beispiel bei der Atomkraft, es könnte ein AKW explodieren oder bei den Atomwaffen, es könnte einen Atomkrieg geben, wissen die Schülerinnen und Schüler ja sehr genau, Klimawandel ist ein Fakt und das wird schlimmer werden, wenn wir nichts tun. Insofern ist das eine Angst, die, glaube ich, Anfang der 80er Jahre auch schon da war. Heute waren im Übrigen auch viele alte Recken der Anti-AKW-Bewegung da, also natürlich Großteil Schüler, aber eben auch viele ältere Menschen, die gesagt haben, wir haben schon gegen Atomkraft gekämpft und wir unterstützen jetzt die Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, wenn diese Bewegung also breiter wird, dann hat die eine Zukunft und dann kann die auch eine Menge bewegen.
Apropos Klimawandel, du hast mir gerade erzählt, du bist durchgefroren, weil es ging früh los. Es war kalt in Hamburg heute. Wärm dich gut auf, Axel, und danke dir.
Gerne. Tschüss.
Kommen wir zum zweiten Thema des Tages, dem Dopingskandal bei der nordischen Ski-WM. Unter dem Codenamen Operation Aderlass schlugen die Ermittler zu und dazu ist in unser Studio gekommen Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Wenn es um Doping geht, dann ist die Sportredaktion des Deutschlandfunks ja immer ganz genau informiert. Doping und der Kampf dagegen ist ein Schwerpunktthema bei euch. Wie groß ist jetzt diese Dimension des jüngsten Skandals? Ist es ein Dopingfall unter vielen oder ist da mehr?
Nee, das ist schon mehr. Das muss man eindeutig sagen. Wir haben jetzt auch die ersten Zahlen. Die FAZ hatte heute berichtet, mehr als 40 Blutbeutel hat man gefunden in der Praxis. Es gibt ein paar Experten, die das vergleichen mit der Blutbank in Spanien. Der Name Eufemiano Fuentes, das war der Arzt, den man aus dem Radsport unter anderem kennt. Ob man das jetzt so ganz damit vergleichen kann, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein großer Dopingskandal, weil er ja auch ein paar Dimensionen aufzeigt, die man so in den letzten Jahren nicht hatte, bis hin dazu, dass man tatsächlich einen Sportler mit Kanüle im Arm in flagranti erwischt hat.
Genau, das Video ging ja jetzt viral. Ein österreichischer Skilangläufer wird da gezeigt bei der Festnahme. Was ist da genau zu sehen?
Da ist zu sehen, wie Polizisten bei der Razzia in dieser Ferienwohnung sind in Seefeld bei der Weltmeisterschaft und dann sitzt dieser Langläufer auf einem Sofa und hat tatsächlich eine Kanüle im Arm und bekommt gerade eine Infusion, eine Transfusion, irgendetwas. Und die Polizisten sind sozusagen dabei, Beweismittel zu sichern und ihn dann festzunehmen und müssen quasi darauf warten, bis der Langläufer am Ende dann fertig ist mit seiner Prozedur und nehmen ihn dann mit.
Aha. Wie ist denn zu erklären, dass dieses Video dann viral gegangen ist?
Das ist relativ leicht zu erklären. Das hat ein Polizeibeamter aufgenommen. Der ist inzwischen suspendiert worden vom BKA. Er hat es wohl anscheinend in einen Messenger-Dienst gestellt, wie man das heute immer so macht. Geht ganz schnell über Smartphone und das ist dann in 0,nix verteilt worden. Inzwischen ist das Video auf vielen Plattformen gelöscht. Man findet es noch im Internet, aber es ist deutlich schwieriger geworden, es zu finden. Auf jeden Fall gibt es jetzt Konsequenzen für den Beamten, der ist vom Dienst suspendiert.
Kann man sich vorstellen, ist auch keine Kleinigkeit. 5 Spitzen Sport, das sind ja festgenommen worden. Ich glaube, 2 Österreicher, 2 Esten und 1 Kasachen. Mhm. Die sind ja inzwischen wieder freigelassen worden. Weshalb?
Sie sind vollumfänglich geständig. Sie arbeiten mit den Behörden zusammen und jetzt sagen die Ermittlungsbehörden, dass sie für den weiteren Verlauf der Ermittlungen keine Beeinträchtigung mehr darstellen, weil sie eben schon ausgepackt haben. Und deswegen ihnen droht am Ende eine Maximalstrafe von 3 Jahren, hat man sie jetzt dann auch wieder freigelassen.
Und da wurde gesagt, die können die Ermittlungen jetzt nicht mehr großartig behindern. Was ist denn jetzt mit dem Sportmediziner aus Erfurt?
Ja, das ist ein deutlich schwerwiegenderer Fall. Der ist inzwischen nach München gebracht worden. Die Haft wird weiter aufrechterhalten. Der Ermittlungsrichter hat gegen eine Entlassung gestimmt und da die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping in München sitzt und die Ermittlungen führt, werden alle Verdächtigen jetzt nach München gebracht. Das gilt für den Erfurter Arzt, dem am Ende eine Freiheitsstrafe, wie die Staatsanwaltschaft sagt, in erheblicher Höhe droht. Maximalstrafe sind da 10 Jahre. Er und seine Komplizen werden jetzt alle nach München gebracht, auch die beiden, unter anderem sein Vater, der in Seefeld als Kurier festgenommen worden ist. Die befinden sich gerade in sogenannter Übergabehaft. Das heißt, die warten darauf, an die deutschen Behörden übergeben zu werden. Und dann wird alles in München weiter organisiert.
Dieser Sportmediziner aus Erfurt, ich habe gelesen, dass der schon mehrfach mit Doping, mit Blutdoping auch in Verbindung gebracht worden ist. Was hat denn das zu bedeuten, dass ihm trotzdem jetzt gelingen konnte, offenbar jedenfalls da so ein Labor aufzubauen?
Ja, das ist ein bemerkenswerter Punkt, inwieweit er mit Doping in Verbindung steht, das werden jetzt die Ermittlungen zeigen. Er hat alle Anschuldigungen der letzten Jahre, die es gegen ihn gegeben hat, auch von Sportlern, von Kronzeugen, hat er immer abgestritten und vehement bestritten. Jetzt anscheinend ist er tatsächlich mitten Teil dieser kriminellen Organisation. Es wird ja eine weltweite kriminelle Organisation dort verfolgt, haben die Behörden gesagt. Das zeigt einfach, weil auch viele andere Namen immer mal wieder auftauchen und viele andere Orte immer mal wieder auftauchen, zeigt es vor allem eins, es ist ein System im Sport, Doping. Es ist nicht nur die Einzeltäter-These, die immer bemüht wird, dass es da 3, 4, 5, 6, 7 kriminelle Objekte gibt, wie es dann häufig gesagt wird, die als Einzeltäter sich nicht an die Regeln halten, sondern es ist tatsächlich ein systematisches Sportproblem.
Das wissen wir eigentlich auch schon lange und darüber berichten wir auch Jahr für Jahr, gerade ihr Kollegen aus der Sportredaktion. Kann mir vorstellen, das ist auch ein bisschen ermüdend, ne? Oder zumindest desillusionierend.
Desillusionierend ist es vor allen Dingen dann, wenn man dann immer wieder die gleichen Statements hört. Wenn wir jetzt hören, dass der österreichische Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel auch seit vielen, vielen Jahren im Amt sagt, naja, er hätte Informationen, die Deutschen sind. Dann sagen die deutschen Funktionäre, nee, wir sind es überhaupt nicht, lenkt mal nicht von euren Problemen in Österreich ab. Und es ist immer das Gleiche, dass die Funktionäre die Schuld von sich schieben, dass die Funktionäre nicht anerkennen, dass es eine systematische Frage ist und dass am Ende immer der schwarze Peter woanders gesucht wird.
Also mir persönlich geht es ja manchmal so, dass ich von bestimmten Sportarten irgendwie einen Bogen drumherum mache. Ich habe früher auch Tour de France viel geguckt und so und dann kam das mit Ulrich und ich war eigentlich weg dann von der Sportart. Jetzt eine nordische Ski-Weltmeisterschaft, gleicher Fall. Es gibt so viele Sportarten, bei denen Doping irgendeine Rolle spielt. Wie geht es dir persönlich? Kannst du eigentlich noch ein Interesse daran entwickeln oder denkst du nicht auch oft, mein Gott, da gewinnt sowieso nur der am geschicktesten getobt hat.
Man entwickelt so eine professionelle Brille dafür irgendwie. Man kann man sich gar nicht gegen wehren. Man selektiert so im Kopf gewisse Leistungen. Ist natürlich schwierig, weil unter Generalverdacht stellen kann man auch keinen. Aber wenn es sehr außergewöhnliche Leistungen gibt, die eigentlich kaum vorstellbar sind, dann ist immer so ein Fragezeichen im Kopf mit dabei. Das heißt, man guckt immer schon mit ein bisschen weniger Euphorie für den Sport. Aber nichtsdestotrotz, es ist auch unsere Aufgabe, darüber zu berichten. Das heißt, wir sind trotzdem bei den Veranstaltungen dann dabei und verfolgen das und berichten darüber. Aber man hat immer schon so eine kleine Schere im Kopf, wo man dann überlegt, was ist davon unter Verdacht oder nicht.
Und da bleibt ihr bitte auch dabei und natürlich auch bei der Doping-Berichterstattung. Danke, Matthias Friebe.
Gerne.
Das war der Tag mit Dirk-Oliver Heckmann. Über Feedback freuen wir uns natürlich wie immer unter dertag@deutschlandfunk.de. Montag gibt es eine neue Ausgabe, obwohl Rosenmontag ist, aber wir senden ja schließlich bundesweit, wenn nicht weltweit. Deswegen sind wir wieder da und zwar in Form von Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende.